Es gibt erhöhte Zirkulation zwischen September und April, also in der Wintersaison, aber im Vergleich zu anderen Erkältungsviren sind Rhinoviren auch während der Sommersaison aktiv. Also man kann sie eigentlich das ganze Jahr über infizieren. Und wie schon gesagt, diese Infektionen sind sehr, sehr häufig. Etwa 50% aller Erkältungen werden von Rhinoviren ausgelöst.
Virologisch mit Florian Kramer.
Willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 18. Jänner 2026 in Wien. Und heute geht es um Viren, mit denen wir uns alle schon infiziert haben und die uns eigentlich recht gut bekannt sind. Und zwar um die Rhinoviren. Wie der Name schon sagt, der Name kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie von der Nase. Diese Infektion oder diese Viren betreffen vor allem die oberen Atemwege. Rhinoviren gehören zu den Bicorna-Viren, sind also zum Beispiel mit dem Poliovirus verwandt. Und innerhalb der Bicorna-Viren gehören die zum Genus der Enteroviren. Das sind eben wie das Poliovirus auch positiv polarisierte oder positiv strängige RNA-Viren, die keine Lipidhülle haben. Die sind etwa so 24 bis 30 Nanometer im Durchmesser. Und die Hülle baut sich aus 4 Strukturproteinen auf. Die nennt man Viruspotein 1, Viruspotein 2, Viruspotein 3 und Viruspotein 4. Und die sind symmetrisch angeordnet. Und die könnte man abzählen, wenn man sich die Struktur anschaut. Und jedes Virus besteht genau 60 Kopien von jedem dieser Virusproteine. Also wie gesagt, sehr, sehr symmetrisch angeordnet. Bei den Rhinoviren handelt es sich um eine ganze Gruppe von Viren, die sehr divers sind. Wir haben grundsätzlich mal 3 Arten. Wir haben das humane Rhinovirus A, das humane Rhinovirus B und das humane Rhinovirus C. Und innerhalb dieser 3 Arten gibt es dann noch relativ viele Unterarten oder Serotypen. Beim humanen Rhinovirus A sind es über 80, beim humanen Rhinovirus B sind es über 30 und beim humanen Rhinovirus C sind es über 50. Also wie gesagt, sehr, sehr große Diversität. Und das ist auch einer der Gründe, warum man sich sehr oft mit diesen Viren infizieren kann. Dazu werden wir noch kommen. Man sollte noch dazu sagen, dass diese unterschiedlichen Rhinoviren unterschiedliche zelluläre Proteine, unterschiedliche Rezeptoren verwenden, um an unsere Zellen zu binden. Das humane Rhinovirus A und das humane Rhinovirus B verwenden zum Großteil, zu 90%, Protein, das nennt sich ICAM-1, das ist ein Integrin, also ein Oberflächenprotein, und zu 10% den LDL-Rezeptor. Das ist im Prinzip ein Rezeptor, der an LDL-Cholesterin bindet. Und das humane Rhinovirus C bindet an ein anderes Protein, nämlich ein Caterin-CDR3. Die Viren sind das erste Mal 1956 isoliert worden, und zwar von Winston Price an der Johns Hopkins University in Baltimore. Der hatte eine Gruppe von Krankenschwestern, die leichte grippale Infekte hatten, und von denen hat er eben das Virus isoliert. Und der hat es dann JH-Virus, also Johns Hopkins-Virus genannt. 1985 ist dann die Struktur aufgeklärt worden, und zwar über Röntgenkristallstrukturanalyse von Michael Rossmann, also ist eigentlich Deutscher, ist in Deutschland geboren, hat aber zu dem Zeitpunkt an der Purdue University gearbeitet, und ich glaube, die Strukturanalyse war Zusammenarbeit zwischen Purdue University und University of Wisconsin. Zu dem Michael Rossmann, der hat auch mit dem Max Berutz zusammengearbeitet, um die Struktur des Hämoglobins aufzuklären. Also da gibt es sozusagen eine Verbindung nach Österreich, obwohl die Arbeit von Berutz nicht in Österreich passiert ist. Also am Anfang waren eben humanes Rhinovirus A und humanes Rhinovirus B bekannt, und 2006 hat man dann auch noch das humane Rhinovirus C identifiziert und isoliert, und zwar in New York und in Australien. Bisschen was zur Erkrankung. Zuerst mal, wie steckt man sich an? Das Virus kann sehr vielfältig übertragen werden, entweder über Aerosole, also das sind diese ganz kleinen Tröpfchen, die sich lang in der Luft halten, oder über größere Atemwegströpfchen. oder aber über Schmierinfektionen, über Gegenstände oder über direkten Kontakt mit Infizierten. Die Reproduktionszahl, also diese R0, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt bei den Rhinoviren etwa bei 2,5. Also sie sind infektiöser als Influenza-Viren, aber weniger infektiös als zum Beispiel jetzt die momentanen Varianten von SARS-CoV-2. Die Inkubationszeit ist im Durchschnitt so 2 Tage. Kann aber auch sehr kurz sein. Ich glaube, bis zu 20 Stunden ist beschrieben. Und das ist schon sehr kurz. Kann aber auch bis zu 4 Tage dauern. Was passiert dann? Normalerweise kriegt man bei einer Infektion mit Rhinoviren typische Verkühlungssymptome. Und zwar rinnende oder verstopfte Nase, eben Schnupfen, Halsweh, Husten. Und es sind vor allem die oberen Atemwege betroffen. Und manchmal kann auch Müdigkeit dazukommen, Kopfweh, Muskelschmerzen oder Durchfall. Das ist aber relativ selten. Und noch seltener ist, dass man von einer Rhinovirusinfektion Fieber bekommt. Also wenn man Fieber hat, ist es meistens kein Rhinovirus, sondern entweder ein anderes respiratorisches Virus oder gar Influenza oder SARS-CoV-2. Und wie schon gesagt, diese Infektionen sind sehr, sehr häufig. Etwa 50% aller Erkältungen werden von Rhinoviren ausgelöst. Es gibt erhöhte Zirkulation zwischen September und April, also in der Wintersaison. Aber im Vergleich zu anderen Erkältungsviren sind Rhinoviren auch während der Sommersaison aktiv. Also man kann sie eigentlich das ganze Jahr über infizieren. Man muss auch dazu sagen, dass viele dieser Rhinovirus-Infektionen eigentlich asymptomatisch sind. Bei Kindern nimmt man an, dass etwa 15-30% der Infektionen asymptomatisch sind und bei Erwachsenen etwa 50%. Also das ist schon eine ziemlich große Anzahl von asymptomatischen Infektionen. Und wenn man mal infiziert war, bildet man neutralisierende Antikörper und ist dann im Prinzip geschützt, allerdings nur gegen den Stamm, mit dem er infiziert war. Und da kommen wir zurück zu dieser Vielfalt. Also da gibt es mehr als 150 verschiedene Rhinoviren. Und natürlich, wenn man mit einem infiziert war, ist man gegen die anderen nicht geschützt, sondern nur gegen den einen, mit dem er infiziert war. Und das erklärt, warum man sich so oft mit Rhinoviren infizieren kann. Ein bisschen was zum Krankheitsbild und zur Schwere der Erkrankung. Diese Viren wachsen sehr gut bei 33 bis 35 Grad, also bei recht niedrigen Temperaturen, aber nicht so gut bei 37 Grad. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die meisten Infektionen mit Rhinoviren auf die oberen Atemwege beschränkt sind und relativ mild sind. Das kann nicht so leicht in die Lunge runter, da ist wärmer. Das Virus tut sich viel leichter in der Nase oder vielleicht im oberen Teil der Luftröhre und so weiter und so fort, wo es eben kälter ist, weil es die hohe Temperatur eben nicht so gut verträgt. Und wenn man Fieber bekommt, wächst das Virus eigentlich fast gar nicht mehr, einfach weil es mit der hohen Temperatur nicht zurechtkommt. Die humanen Rhinoviren A und C können aber auch in selteneren Fällen schwere Infektionen auslösen. Und das ist vor allem bei Kleinkindern so oder Babys, bei sehr alten Menschen und bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Und da kann es zu einer Bronchiolitis kommen oder sogar zu einer Lungenentzündung. Um das zu erklären, was sind diese Bronchiolen? Also wir haben größere Atemwege in der Lunge, das sind die Bronchien. Und dann ganz am Ende, wo der Gasaustausch stattfindet, zwischen Blut und Luft im Prinzip, das sind so kleine Bläschen, die Alveolen. Und die Bronchiolen sind ganz kleine Atemwege eben zwischen diesen Bronchien und den Alveolen, die eben extrem dünn sind. Und wenn sie die entzünden, kann man sich vorstellen, dass man Probleme beim Atmen hat. Und das kann eben in seltenen Fällen mit diesen Rhinoviren auch passieren. Oft bei diesen etwas schweren Infektionen kommt es auch zu Koinfektionen, oft mit anderen Viren, aber kann auch zu bakteriellen Koinfektionen kommen. Und das kann eben auch das Krankheitsbild verstärken. Man muss aber dazu sagen, früher ist nicht so viel getestet worden auf Rhinoviren. Jetzt nach der Pandemie wird eigentlich viel mehr getestet, viel mehr Diagnostik gemacht. Und man kommt immer mehr drauf, dass diese Rhinoviren eigentlich schon auch bei schweren Erkrankungsfällen die Finger im Spiel haben, weil man eben mehr Daten dazu hat. Also es ist gerade ein interessantes Feld, sich anzuschauen, wo die überall gefunden werden. Was man aber herausstreichen sollte, ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Asthma und Rhinoviren gibt. Da ist es oft so, dass Rhinoviren, wenn sie Kleinkinder oder Babys infizieren, ein bisschen Schaden hinterlassen können, eben in diesen Bronchiolen. Und das kann das Risiko für Asthma dann später um einiges erhöhen. Also Rhinovirus-Infektionen sind so die zweithäufigste Ursache nach RSV-Infektionen, die quasi Asthma danach auslösen können. Und es ist auch so, wenn man schon Asthma hat und eine Rhinovirus-Infektion bekommt, kann das Asthma dadurch verstärkt werden und das kann natürlich auch problematisch sein. Ja, was kann man machen bei Rhinoviren? Was kann man dagegen tun? Eigentlich gar nichts. Es sind zwar Impfstoffe in Entwicklung, aber nicht besonders weit. Der Grund dafür ist, dass diese Viren eben so divers sind, an unterschiedliche Rezeptoren binden und es wäre extrem schwierig, einen Impfstoff herzustellen, der gegen die alle schützt. Also die Immunität ist recht stammspezifisch und eben nicht kreuzreaktiv im Normalfall und das macht die Impfstoffentwicklung eben wahnsinnig schwierig. Und weiters gibt es bisher auch keine wirklich wirksamen Medikamente gegen Rhinoviren. Man muss natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass das Krankheitsbild in den meisten Fällen nicht sehr schwer ist, ist das auch nicht eine Virusinfektion, die jetzt so große Priorität in der Forschung hätte. Aber der Zusammenhang mit Asthma und vielleicht auch neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit schweren Infektionen könnten das vielleicht ändern. Also zusammenfassend, Rhinoviren sind eine sehr diverse Gruppe von Viren, die sehr, sehr viele und oft sehr harmlose, aber natürlich lästige Atemwegsinfektionen auslösen, aber manchmal eben auch zu gröberen Problemen führen können. Ja, und das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Ganz am Schluss möchte ich noch was anmerken. Man kann den Podcast übrigens auch unterstützen, und zwar über Steady. Wir werden den Link dazu unter diese Episode setzen. Da geht es nicht darum, dass ich unterstützt werde, sondern dass die Podcast-Werkstatt unterstützt wird, die ja den Podcast produziert und schneidet und relativ viel Arbeit damit hat. Also wenn Sie das unterstützen möchten, geht das eben über Steady. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.